Sie werden das kennen. Das Original, das ist ein Siegel, mit dem die ein oder andere Firma ihr Produkt schmückt und aufwerten will. Oder wer sich mit Freunden über Filme oder Musik unterhält, der wird auch des Häufigeren auf ein Original, eine Ursprungsversion aufmerksam gemacht. Und die gilt dann meist als besser als das Remake oder die Neuinterpretation. Das Ursprüngliche, das Original, gilt in unserer Wahrnehmung in der Regel als kulturell kostbar und schützenswert. Eine Kopie wirkt in der Regel im Verhältnis dazu eher billig. Wer kopiert, muss außerdem auf der Hut sein. Es geht schnell um Urheberrechte, um geistiges Eigentum, um Ideenklau und Täuschung. Dem entgegen stellt sich jetzt Dirk von Gehlen. Der Redaktionsleiter von jetzt.de hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mashup, Lob der Kopie. Und ich habe mit Dirk von Gehlen über sein Buch gesprochen und ihn gefragt, warum die Kopie denn seiner Meinung nach bei uns denn so einen schweren Stand hat.
Das ist schwer herzuleiten. Wahrscheinlich ist es tatsächlich historisch zu begründen, dass wir den Künstler, den Originalschaffenden, gerne als Genie verstehen möchten und als gottähnlichen Schöpfer von Kultur. Und deswegen gilt das Original immer als hochwertiger als die Kopie wahrscheinlich.
Sie setzen sich aber jetzt für die Kopie ein. Der Untertitel Ihres Buches, Lob der Kopie. Was an einer Kopie, erklären Sie es mir doch, könnte denn so lobenswert sein?
Man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass der Anlass für dieses Buch gewesen, die digitale Kopie als technologische Neuerung entdeckt habe, mit der ich selber und auch unsere Gesellschaft nicht so richtig klarkommen. Die ist so neu, vergleichsweise noch durch die Digitalisierung in unser Leben getreten, dass sie Geschäftsmodelle in Frage stellt, aber auch unsere Vorstellung von Original und Kopie. Denn durch die digitale Kopie ist es erstmals in der Menschheitsgeschichte möglich, identische Duplikate herzustellen. Wir können also nicht mehr unterscheiden, was ist ein Original und was ist die Kopie, weil die beiden sich exakt gleich sehen und in der Qualität auch exakt gleich sind und das Original keinen Schaden nimmt, wenn etwas digital kopiert wird. Das führt dazu, dass es massive Probleme gibt, zum Beispiel in der Begrifflichkeit des Diebstahls, weil wenn ich etwas digital kopiere, ist es nicht weg. Das heißt, ich stehle es nicht. Und das führt zu einer großen Verwirrung. Aus dieser Verwirrung heraus habe ich begonnen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und habe dann festgestellt, und das ist der zweite Aspekt, den die Kopie für mich lobenswert macht, dass die Kopie schon immer eine Kulturtechnik war, die unserer Kultur zugrunde liegt. Dass wir Sprache zum Beispiel lernen, indem wir andere Menschen imitieren. Dass wir unsere Handschrift lernen, indem wir das machen, was der Lehrer an der Tafel macht, indem wir das nachmachen. Und es gibt, das Buch hat über 200 Seiten, also es gibt eine Menge Beispiele, die das belegen, wie bedeutsam die Kopie eigentlich ist. Und es ist schon erstaunlich, dass sie so ein schlechtes Image hat, obwohl sie so grundlegende Funktionen für uns ausfüllt.
Aber in der Wahrnehmung, wenn Sie sagen, Kopien haben immer eine wichtige Rolle gespielt, in der Wahrnehmung sind es doch immer die Erfindungen, die Eingebungen, die neuen Dinge, die etwas weiter bewegt haben.
Ob diese Neuerungen immer tatsächlich dann schon Originale waren oder nicht, oft auch selber Kopien, das muss man immer im Einzelfall unterscheiden. Ich bin auf ganz, ganz viele tolle Zitate und Sichtweisen gestoßen von Menschen, die uns eigentlich als Genies immer wieder begegnen. Goethe oder Van Gogh sind so zwei Beispiele, die in dem Buch auftauchen. Van Gogh sagt, dass für ihn als Maler das Kopieren, das Imitieren von anderen Malern total wichtig war, um seinen eigenen Stil zu finden. Er gibt einen ganz tollen Brief, den er an seinen Bruder schreibt, wo er sagt, ich muss kopieren, um mich selber finden zu können. Warum das Original so eine große Bedeutung hat, kann man nur spekulieren. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es eben mit einem Geschäftsmodell verknüpft ist. Und da kommen sozusagen diese beiden Ebenen, also die Imitation als Kulturtechnik und die digitale Kopie als Vertriebsmodell, die treffen sich da. Und da ist sozusagen das Spannende an dem Buch oder die politische Ebene an dem Buch, wenn man die Frage stellt, welche Schlussfolgerungen müssen wir für das Urheberrecht eigentlich daraus ziehen?
Muss denn ein Künstler, Autor, Designer, Urheber in welchem Sinne auch immer sich längerfristig ihrer Meinung nach gefallen lassen, dass er einfach kopiert wird?
Ich glaube, dass wir eine Situation haben, wo es sehr, sehr schwer sein wird, den Menschen das Kopieren zu untersagen, weil es eine selbstverständliche Alltagstätigkeit geworden ist. Und wenn man sich anschaut, wie Menschen, die im digitalen Raum sozialisiert sind, mit der digitalen Kopie umgehen, dann ist es so, dass das eine selbstverständliche Tauschtechnologie einfach ist. Ich gebe ein ganz kurzes Beispiel, um diese moralische Ebene darzulegen. Wenn Sie mich jetzt im Anschluss an die Sendung bitten, ob ich Ihnen ein MP3 mailen kann von einer Band, die Sie mögen, einen Song, dann ist das für mich ohne jegliches Problem möglich. Ich hänge das an eine E-Mail an und schicke Ihnen das. Wenn ich Ihnen das untersage, bin ich eigentlich in einem moralischen Dilemma. Ihnen etwas, was für mich keine Probleme bereitet, zu untersagen, ist moralisch merkwürdig. Wir haben aber die Situation, dass die gängige Moral in den Medien die ist, dass man sagt, naja, das darf man nicht verschicken. Und aus diesem moralischen Dilemma kommen wir, glaube ich, nur raus, wenn wir politisch sagen, das Kopieren wird nicht einzudämmen sein. Wir müssen Lösungen finden, wie wir mit der Kopie Urheberrechtsmodelle finden, weil ich bin selber kreativer, ich bin selber aufs Urheberrecht angewiesen. Ich nicht mit ansehen will, wie das Urheberrecht weiter erodiert, wie Menschen das nicht als legitime Rechtsform ansehen und denken, da kann man sich drüber hinwegsetzen. Deswegen plädiere ich in dem Buch dringend dafür, neue Modelle im Urheberrecht zu diskutieren.
Wenn wir über Kopieren sprechen, dann ist ein Name noch nicht gefallen, der da irgendwie aber vielleicht dann im Gehirn gleich um die Ecke dazugehört. Und das ist der Name Theodor zu Gutenberg, der seine Doktorarbeit zusammen kollagiert hat. Wo ist denn die Grenze zwischen guten Kopieren und betrügerischem Abkupfern?
Ich habe drei Kriterien angelegt in dem Buch, um das zu unterscheiden, weil natürlich alle, ich habe das Buch über einen längeren Zeitraum geschrieben, auch Frau Hegemann taucht da immer wieder auf, als sozusagen Beispiel fürs Plagiat. Der große Unterschied ist, dass man seine Quellen offenlegen soll. Also wenn Sie sich ein musikalisches Mashup angucken, also wenn ein Künstler wie Soulwax zwei Lieder zusammenfügt, dann tun die das, damit wir erkennen, was die Originalquellen sind. Gutenberg hat das Gegenteil getan, er hat die Quellen verschleiert. Also das Benennen der Quellen ist ein Kriterium. Das zweite ist, es muss etwas Neues entstehen. Also es muss eine eigenschöpferische Höhe, sagen Juristen dazu, erreicht werden. Es muss ein neues Produkt sein. Wenn ich einfach nur was abschreibe, es eins zu eins dupliziere, entsteht dadurch nichts Neues. Und das Dritte ist, man muss es meiner Meinung nach, damit es eine lobenswerte Kopie ist, in einen neuen Kontext stellen. In allen drei Fällen, muss man sagen, ist es bei Gutenberg nicht gelungen. Insofern ist er kein besonders guter Fürsprecher für die Form der Kopie, die ich mir vorstelle.
Sie haben vorhin gesagt, Kopien werden nicht einzudämmen sein. In Ihrem Buch fällt auch der Satz, wir können nicht nicht kopieren. Und Sie wollen eine Debatte rund um das Urheberrecht anregen. In welche Richtung kann denn das gehen?
Wir haben in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre schon mal was erlebt, was so ähnlich war. Da kam die Musikkassette auf als Tape, als Mixtape, oftmals gefeiert. Gab sogar rund um das Jetzt-Magazin mal den Begriff des Kassettenjungs und des Kassettenmädchens, die Playlists zusammenstellen und da eine eigene Kreativitätsform entwickelt haben. Und damals hat man auch festgestellt, man kann Menschen nicht davon abhalten, dass sie mit einer Kassette Musik aus dem Radio aufnehmen. Da ist die sogenannte Leermedienabgabe eingeführt worden, die man zu entrichten hat, wenn man eine Musikkassette kauft. Über diese Leermedienabgabe wird über sogenannte Verwertungsgesellschaften ein Betrag an die Künstler ausgeschüttet. Das halte ich für ein sehr kluges Modell, weil es eben auch auf der Annahme basiert, dass man es nicht eindämmen kann, dass Menschen mit Kassetten Musik aufnehmen. Dieses Modell gilt es meiner Meinung nach in den digitalen Raum zu übertragen. Das alles vor dem Hintergrund, dass wir diese Schreckensszenarien, die wir heute hören, Raubkopierer sorgen für das Ende der Musik, alle vor 30 Jahren alle schon mal gehört haben. Da gibt es diesen schönen Slogan von Home Taping is Killing Music. Soweit ich das sehe, ist die Musik noch ganz lebendig.
Dirk von Gehlen im Interview bei D-Radio Wissen. Mashup, Lob der Kopie, so heißt das Buch von ihm, über das wir gesprochen haben. Mehr Informationen rund um dieses Thema auf dradiowissen.de.